Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, auch herzlich willkommen im Livestream. Ich wink mal hier in die Kamera und in die Kamera. Herzlich willkommen hier im ITZ, im Tübinger Zimmertheater, im Löwen, unserer größten Spielstätte. Und schön, dass wir uns wieder hier versammeln können zur ersten Sitzung im Jahr 2022. Ich bin Ilja Mirski, ich bin Dramaturg am Zimmertheater in Tübingen und ich freue mich auch sehr, unseren Gast gleich vorstellen zu dürfen, Dr. Jürgen Buder vom Leibniz-Institut für Wissensmedien. Wir haben heute unsere Sitzung mit dem Thema Polarisierung als Phänomen unserer Zeit. Diese Sitzung ist quasi eine Vorbereitung auf die Produktion Schimpf und Schande, die am 23. April hier auf dieser Bühne Premiere feiern wird. Ansonsten stelle ich Sie oder dich kurz vor. Dr. Jürgen Buder studierte Psychologie in Göttingen, wo er auch viel Theater spielte, hat er mir verraten, und viel Zeit auf Theaterbühnen verbrachte. 1995 wechselt er dann nach Tübingen. Hier arbeitet er am Deutschen Institut für Fernstudienforschung und am Lehrstuhl für angewandte Kognitions- und Medienpsychologie an der Uni Tübingen. Zuletzt oder beziehungsweise jetzt arbeitet er am Institut für Wissensmedien. 2021, also letztes Jahr, habilitierte Jürgen Buder zu computergestützten kollaborativen Lernen. Und ich freue mich sehr, sozusagen dich hier heute begrüßen zu dürfen. Jürgen Buder hat für die Tübinale letztes Jahr einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Polarisierung, auf den er sich auch berufen wird. Und wir geben zuerst sozusagen dir die Bühne und danach starten wir in eine schöne Diskussion zum Thema Polarisierung. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass ihr da seid und eine schöne Sitzung.
Ja, vielen Dank, Ilja, für die freundliche Einleitung. Ich freue mich sehr auf diese Gelegenheit. Das hat man als Wissenschaftler gar nicht so häufig. Und bin sehr gespannt, wie das heute ablaufen wird. Ich möchte anfangen mit einem Geständnis. Ich verbringe, oder andere würden sagen, ich verschwende relativ viel Zeit meines Lebens damit, Online-Diskussionsforen zu lesen. Und zwar mache ich das vorzugsweise auf den Webseiten, auf der Webpräsenz von spiegel.de, wo ich fürchte, im Schnitt wahrscheinlich eine knappe Stunde am Tag verbringe, seit vielen Jahren schon. Das geht manchmal so weit, wenn ich ehrlich bin, dass ich nicht mal mehr den Artikel lese, weil ich denke, da weiß ich ja, was da drin steht, oder es ist ja angeteasert, sondern direkt in die Kommentare springe, da werde ich doch eigentlich immer regelmäßig überrascht. Ja, man kann es Masochismus nennen vielleicht. Ja, warum mache ich das? Also mich interessieren natürlich, wie Menschen denken, mich interessieren, wie Stimmungen sich, wie sie sich auch ändern. Kann man bei Corona zum Beispiel sehr schön sehen, wie so sich Stimmungen teilweise umschlagen. Und ich interessiere mich dafür, wie und worüber eigentlich da gestritten wird. Manche nennen es Voyeurismus, ich nenne es Wissenschaft, aber ich schaue Leuten tatsächlich ganz gern beim Streiten zu. Und nun habe ich das große Glück, dieses Hobby zum Teil meines Berufes machen zu können. Denn wie sich Leute in Online-Diskussionsforen verhalten, passt natürlich perfekt in das Profil des Leibniz-Instituts für Wissensmedien. Das ist mein Arbeitgeber. Und da habe ich daher das Privileg und die Gelegenheit, seit knapp 10 Jahren auch Forschung zu Online-Diskussionsforen zu betreiben. Wenn Psychologen eines gut können, dann ist es, Psychologinnen natürlich genauso, dann ist es Dinge, die irgendwie schwer messbar sind, versuchen messbar zu machen. Und wenn ich sage, ich interessiere mich für Streit, dann stellt sich für mich als Psychologe die Frage, ja, wie kann man eigentlich Streit messen?
Ja, Herr Buder geht hier auf die methodische Vorgehensweise seines Teams und natürlich auch seiner Arbeit ein und erläutert, wie schlussendlich solch ein Prozess abläuft, wie man in einer Studie Menschen zu der Thematik befragt und die Einstellung dadurch erfassen kann und dann herausfinden kann im nächsten Schritt, wie es dazu kommt und wie sich die Leute positionieren und was die Positionierung verstärken oder vielleicht auch mindern kann. Und das beschreibt er im vollen Beitrag, den Sie dann hier auch auf der Webseite der Wüstenwelle im Artikelbereich lesen können.
Ja, was wir dann auch gemacht haben, Wir können, wann immer eine Person einen Beitrag liest, können wir sozusagen ganz einfach die Distanz versuchen zu erfassen. Ja, ist ja eine numerische Zahl, die Distanz von der Person zu Beitrag 1 ist gering, zu Beitrag 2 ein bisschen größer, zu Beitrag 3 noch größer. Und was wir dann ebenfalls machen, wir fragen die Leute einfach zu jedem Beitrag, den sie lesen. Ja, in der ersten Studie haben die Leute wirklich sogar Antworten schreiben lassen. Mittlerweile machen wir es eher so, dass wir ihre Neigung befragen, auf diesen Beitrag zu antworten. Und da können wir dann sehr schön messen, sozusagen, wann ist diese Neigung größer oder geringer?
Spannende Frage. Wann ist diese Neigung größer oder geringer? Herr Buder bezieht sich hier auf seine Studienergebnisse und erläutert, dass in den meisten Fällen Menschen auf Kommentare von anderen Personen reagieren, die am weitesten von ihrer eigenen Position entfernt sind. Und das zeigt natürlich, dass auf der einen Seite ein gewisses Streitpotenzial da ist, auf der anderen Seite auch eine Bereitschaft, sich wirklich in den Diskurs mit der Person, die diese andere Meinung vertritt, zu begeben.
Also Polarisierung ist üblicherweise die Spaltung einer Gesellschaft in Gruppen, die sich recht unversöhnlich gegenüberstehen. Das kann eine Spaltung sein, klassischerweise, die sich eher an bestimmten Themen entfacht. Also, dass man sagt, ja, wie stehen die Leute zu irgendwelchen Corona-Maßnahmen oder wie stehen sie zu Maßnahmen, den Klimawandel einzudämmen. Gibt natürlich sogar Leute, die den Klimawandel per se bestreiten, aber das sind relativ wenige zumindest in Deutschland glücklicherweise. Es gibt manchmal so eine thematische Polarisierung oder früher, was man jetzt in den letzten Jahren verstärkt beobachtet, manchmal reicht die bloße Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, man klassifiziert schon, man erfährt schon von der Person irgendwie, die gilt als rechts oder als links oder sie stammt aus Ostdeutschland oder Westdeutschland oder sie ist alt oder jung oder Stadt oder Land. Das sind so die klassischen Kampflinien jetzt hier zumindest in Deutschland. Und dann reicht eigentlich schon dieses Label, dass man das irgendwie mitbekommt, die Person kommt daher und dann findet man in der Regel relativ blöd, was die Person von sich gibt. Das ist sozusagen eine etwas extremere Form der Polarisierung, die man in den letzten Jahren beobachten kann. Was mir nun aufgefallen ist, nachdem ich mich mit Polarisierung sehr viel drüber gelesen habe, und darüber möchte ich eigentlich heute sprechen. Polarisierung impliziert natürlich oft auch Streit. Und was ich etwas überraschend finde, zumindest ist meine Wahrnehmung der Literatur, dass zum Thema Streit in der Wissenschaft relativ wenig gestritten wird. Könnte man ja denken, Thema Streit und die fetzen sich wie die Verrückten, aber das ist eigentlich gar nicht so unbedingt der Fall. Es gibt natürlich Punkte, die kontrovers sind, aber es gibt auch ein paar Punkte, die bei denen ziemlich viel Einigkeit herrscht. Was mich eigentlich ein bisschen überrascht, erstmal per se, weil das Thema natürlich streitbar ist und weil ich als Wissenschaftler natürlich auch immer interessiert bin, das ist ja ein Job in der Wissenschaft, auch mal so Konsenspositionen immer wieder zu hinterfragen. Und deswegen wollte ich heute in dem Vortrag mal drei aus meiner Sicht solcher Konsenspositionen vorstellen. Und, wie es sich für einen Wissenschaftler und Wissenschaftlerin gehört, sich die Frage zu stellen, ob das denn wirklich so eine begründete oder eine sehr gute Konsensposition ist oder ob man es vielleicht anders oder differenzierter sehen könnte. Also erstens werde ich darüber reden, über eine Sichtweise, die eigentlich durchgängig in der Literatur zu finden ist, Polarisierung ist schlecht. Das zweite, worüber ich reden werde, ist, dass man häufig sagt, Polarisierung kommt irgendwie, ist ein Außeneinfluss, das kommt von außen auf mich zu. Und ich kann eigentlich gar nichts machen gegen. Und das Dritte, worüber weitgehend Einigkeit herrscht, dass man sagt, naja, Polarisierung entsteht, ich habe das jetzt mal Gleichklang genannt, also entsteht vor allen Dingen, wenn man sich mit gleichgesinnten Personen austauscht. Und damit komme ich zum Ausgangspunkt dieses Vortrags zurück. Nicht nur unsere Studien, sondern auch andere Studien haben gezeigt, naja, bei Spiegel liegt das vor, da können die Leute miteinander diskutieren, da treffen verschiedene Meinungen aufeinander und wir haben eher zeigen können, dass das ebenfalls polarisiert. Also ganz so einfach ist es nicht. Es ist eigentlich genau genommen ja fast eine Tragödie oder ein Dilemma. Ja. Klingt jetzt ein bisschen so, dass ich sage, einerseits werden wir extremer durch Bestätigung von Gleichgesinnten. Wir werden noch extremer durch Streit. Ja. Ist denn jetzt die, will ich damit die Botschaft unter Sie bringen, zu sagen, wir werden einfach immer nur extremer? Es gibt Leute, die das behaupten. Ich gehöre nicht dazu, weil ich denke, es gibt durchaus Möglichkeiten der Depolarisierung. Ich glaube aber, das wäre meine abschließende Folie, dass man dazu zwei Zutaten benötigt. Die erste Zutat ist tatsächlich, dass ich denke, es ist sinnvoll, Leute aus verschiedenen Lagern in einen Dialog zu bringen. Ich glaube schon, dass das ein guter Ansatz ist. Der reicht aber alleine nicht aus. Und um zu überlegen, was eine zweite Zutat ist, denke ich, sollte man auf jene Szenarien, auf jene Systeme schauen, in denen Leute kontrovers in einem Austausch sind und trotzdem nicht das große Chaos ausbricht. Und ich habe vorhin Beispiele genannt, Politik, ich habe das Beispiel genannt Rechtswesen, ich habe das Beispiel genannt Wissenschaft. Man kann auch Betriebe hinzunehmen, wo es unterschiedliche Abteilungen oder selbst innerhalb Abteilungen von innerhalb von Teams sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt und trotzdem bricht nicht das Chaos aus. Und woran liegt das? Ich denke, das liegt darin, diese Systeme haben allgemein, dass es quasi ein Dach gibt, also dass die Leute ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Aufgabe haben. Das heißt, man streitet für eine Mission sozusagen, die man verfolgt. Und genau das liegt natürlich in sozialen Medien überhaupt nicht vor. Ja? Die dienen vor allen Dingen dazu, persönlich irgendwie seine Kämpfe auszutragen, seine Gülle abzuladen oder was auch immer. Aber gemeinsame Ziele gibt es da nicht. Und deswegen, das ist mein abschließender Gedanke, den ich einbringen möchte, bevor wir in eine Diskussion treten. Vielleicht haben Sie da ja sogar Ideen zu. Ich glaube, man könnte anfangen oder verstärkt darüber nachdenken, ob man nicht auch im Internet oder in sozialen Medien Formate finden kann, die so eine Art Dach bilden, also so eine Art gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Aufgabe. Und es wäre eine spannende Frage, ob sowas dann tatsächlich, ob diese Vermutungen von mir, ob die begründet wären, dass das tatsächlich dann möglicherweise die zwei geheimnisvollen Zutaten sind, die dann eher zu einer Depolarisierung führen könnten.
So, ich hoffe, ihr und Sie da draußen konntet einen kleinen Einblick vom Vortrag von Jürgen Buder, der Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am IWM hier in Tübingen ist, gewinnen und habt Lust bekommen, auch mit Andersdenkenden in den Diskurs zu gehen und euch auf ja, neue Gespräche und neue Themen einzulassen. Wenn ihr mehr zum Thema Polarisierung wissen wollt, hört euch gerne im folgenden Artikel das ganze Interview bzw. den ganzen Vortrag mit Jürgen Buder an. Und womöglich ist er ja auch bald mal ein Gast hier im Studio der Wüstenwelle.